Ein Weltmarktführer, eine grundsolide Bilanz, ein Drittel der Marktkapitalisierung in Cash und trotzdem notiert Shimano auf einem Mehrjahrestief und meine Position liegt deutlich im Minus. Heute spreche ich mit Jonathan Neuscheller auch über eine unbequeme Frage. Irrtum abhaken und Verluste realisieren, abwarten oder nachkaufen. Die Entscheidung gibt's in der heutigen Folge von Echtgeld TV. Bei Daikin und seinen Klimaanlagen stellt sich hingegen eine ganz andere Frage. Ob der Kurs der Story nicht schon zu weit vorausgelaufen ist, klären wir. Und zu Beginn schauen wir auf ein Schnäppchen aus Deutschland. Sixt hatte zur Hauptversammlung geladen und es gibt einiges zu berichten. Zum Beispiel vom größten Insiderkauf des Jahres durch die Familie. Bevor wir loslegen, übernimmt ganz kurz Christian Wirbel, Chief Economist von Scalable Capital, mit den Risikohinweisen.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Steigen wir ohne weitere Umschweife ein und sagen, hallo Jonathan.
Hallo Tobias, vielen Dank, dass ich wieder auf deinem Kanal zu Gast sein darf.
Ja, ich freue mich immer, wenn du da bist, weil das sind meistens spannende Werte. Es sind vor allen Dingen preiswerte Unternehmen mit spannenden Geschichten. Eine davon hatten wir schon beim letzten Mal, als ich noch in der schönen Karibik war und du noch im schönen Spanien. Jetzt ist es so, ich bin aus Italien mit zugeschaltet und du bist wieder zu Hause angekommen und bist wieder in deinem Arbeitszimmer und erzählst ein bisschen was auch zum Thema Sixt, wo wir quasi eine Wiedervorlage haben und wo wir dann insgesamt in dieser und in der folgenden Woche 5-mal nach Japan schauen. Heute 2 Unternehmen und dann in der folgenden Woche nochmal 3 Unternehmen, davon dann ein komplett neues. Und ja, in dem Sinne können wir eigentlich direkt loslegen. Das, was bei Sixt jetzt passiert ist, war ja, dass eine Hauptversammlung stattgefunden hat. Du hast dich damit dazu geschaltet, hast 20 Fragen insgesamt gestellt und vielleicht beleuchtest du einfach mal, was im Vergleich zu dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben, sehr, sehr preiswertes Unternehmen mit guten Aussichten, Autovermietung stark, was da auf der Hauptversammlung noch an Unterstützendem, an Neuem mit dazukam und wie man ansonsten aus deiner Sicht aufgestellt ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also Sixt ist total gut ins neue Jahr gestartet. Die Q1-Zahlen sind ziemlich prächtig ausgefallen. Wir hatten ein klar zweistelliges Umsatzwachstum und das Ganze noch mit einer deutlich höheren Marge als im Vorjahresquartal. Wer sich jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung selber anschaut, wird feststellen, so richtig viel hat Sixt da zwar nicht verdient, aber das ist eben ein saisonales Geschäftsmodell. Der Großteil der Gewinne wird immer im Sommer erwirtschaftet und wenn es im ersten Quartal gelingt, schon in der Gewinnzone zu sein, ja, dann ist das schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. Entscheidend wird aber natürlich der weitere Jahresverlauf, aber trotzdem die erste Neuigkeit sozusagen mit zweistelligem Umsatzwachstum, mit nochmal einer rund 2 Prozentpunkte höheren Gewinnmarge sind sie ins neue Jahr gestartet, haben die Flotte um etwa 10.000 Premium-Fahrzeuge nochmals ausgebaut, sind dabei mit Hilfe von KI eben die Fahrzeuge noch besser auszuwählen, welche Fahrzeuge werden in die Flotte genommen, wo, an welchem Standort werden die platziert, zu welchem Preis werden die angeboten. Da spielen unzählige Daten eine Rolle und da profitiert Sixt halt einfach davon, dass die ganze IT-Geschichte schon immer eine hohe Stellung hat, auch Kapital bekommt, dass da investiert wird, dass sie in der Vergangenheit organisch gewachsen sind, also nicht x verschiedene IT-Systeme, die nicht richtig zusammengeführt wurden, rumliegen haben. Und deswegen versuchen sie da jetzt eben die Auslastung und das Pricing weiter zu erhöhen. Und das ist im ersten Quartal eben gelungen, weil der Umsatz 4 oder 5 Prozentpunkte schneller gewachsen ist als die Flotte. Ja, und das ist also ein gutes Zeichen. Und das hat dann zu dieser steigenden Gewinnmarge geführt. So, das war mal das erste Quartal. Und dann kam ja der Iran-Krieg. Und der hat natürlich Auswirkungen auf das Geschäft. Einerseits ist es so, dass Sixt insgesamt in etwa 100 Märkten tätig ist, natürlich auch in den Golfstaaten, also beispielsweise irgendwo in Dubai oder so. dort aber glücklicherweise das Geschäft nur über Franchise-Nehmer betrieben wird. Das ist also ähnlich wie bei McDonald's. Da gibt es Unternehmen und Unternehmer, die haben die Lizenz von Sixt bekommen, dort Standorte und Stationen aufzumachen, bekommen auch die Technologie, bekommen die Marke, bekommen Unterstützung und müssen im Gegenzug einen Teil ihres Umsatzes eben an Sixt oder an das Familienunternehmen abführen, dafür, dass sie das Ganze nutzen können. Das heißt, da ist also kein Kapital gebunden für Sixt, aber da fließen halt Lizenzeinnahmen und die gehen natürlich runter, wenn es den örtlichen Franchise-Nehmern nicht mehr ganz so gut geht. Das ist der negative Effekt. Und dann bin ich halt in die Hauptversammlung reingegangen und dachte, jetzt werden wir auch hören, wegen gestiegenen Energiepreisen, Kraftstoffpreisen, generell höheren Inflationsraten, nochmals einer stärkeren Verunsicherung der Konsumenten, dass das Geschäft auch in anderen Regionen eher schwierig läuft. Aber mein Eindruck auf der Hauptversammlung war, dem ist nicht so. Da ist der Kurs, der jetzt zuletzt doch deutlich nochmal zurückgekommen ist, vielleicht nicht ganz richtig, denn die Prognose wurde nochmals klar bestätigt mit der Formulierung, damit fühlen wir uns sehr wohl als Unternehmen. Und das bedeutet eben für das Gesamtjahr rund 6% Umsatzwachstum und eine Vorsteuergewinnmarge, EBT-Marge im Bereich von 10%. Und dazu Einordnung, im Vorjahr waren es 9,3%. Das heißt, wenn du um 6% im Umsatz wächst, dann Mittelwert der Vorsteuergewinnmarge auch noch um irgendwie 6% nach oben geht, dann bist du in Summe wieder beim zweistelligen Gewinnwachstum, na, wenn da jeweils der Mittelwert getroffen wird von dieser Prognose. Aber wenn der Vorstand sagt, damit fühlen wir uns sehr wohl, dann deute ich das zumindest so, dass es bisher eben weiterhin gut läuft. Und das Ganze wurde dann noch erklärt, dass dieser negative Effekt mit den Golfstaaten quasi ein Stück weit ausgeglichen, vielleicht sogar überkompensiert wird, dadurch, dass die Europäer jetzt wegen dieser Unsicherheit nicht mehr so oft nach Ägypten, in die Türkei, in die Golfstaaten oder mit Zwischenstopp in die Golfstaaten bis nach Asien reisen, sondern häufiger in Europa bleiben, in Spanien, in Frankreich und in Italien. Und dort ist Sixt eben mit eigenen Gesellschaften, also nicht über Franchise-Nehmer, sehr stark aufgestellt und spürt ein starkes Momentum, eine hohe Nachfrage. Und deswegen könnte das also diesen negativen Effekt überkompensieren. Aber abschließend noch die Einordnung: Der Vorstand hat gesagt, dass die Visibilität, also Fachwort, was bedeutet quasi die internen Daten, dass die halt immer nur wenige Wochen in die Zukunft reichen, weil die Kunden sehr kurzfristig buchen und deswegen abhängig davon, was jetzt alles auf dieser Welt geopolitisch etc. noch passiert im weiteren Jahr, kann es natürlich trotzdem noch Dinge geben, die letztlich dann dazu führen, dass die Prognose nicht ganz getroffen wird, aber Stand heute scheint das alles sehr gut zu laufen und die Kursentwicklung passt meiner Meinung nach nicht zusammen, denn letztes Jahr hatten wir schon zweistelliges Gewinnwachstum, dieses Jahr sieht es wieder danach aus und das Ganze muss es halt meiner Meinung nach nicht unbedingt zu einem KGV von 7 oder 8 geben.
Ja, also in der Tat, wenn man sich das Ganze anguckt, dann denkt man wunderbar, wo dieses Unternehmen wohl notiert sein könnte, auch bei dieser Konstanz und ja auch diesem grundsätzlich immer noch vorhandenen Wachstum A und Wachstumswillen B. Ich habe drei Sachen nochmal zum Thema Aktienpreis, wo ich von dir auch ein paar Sachen in deinem Update gehört habe, was, glaube ich, für die Zuschauer ja auch noch sehr interessant ist. Und die Begriffe, die ich dir da einfach nur zurufen will, sind einmal Insiderkäufe, Aktienrückkäufe generell, und auch Dividende inklusive deines Vorschlags zum anstehenden Jubiläum.
Ja, also ich glaube, das ist schon wirklich bemerkenswert. Da gab es dann Ende März den größten Insiderkauf des Jahres, bisher zumindest. Und zwar hat die Familie Sixt, also die Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH, dahinter stecken eben die Familienmitglieder der Familie Sixt. Die haben 1 Million Vorzugsaktien für einen Preis für insgesamt 50 Millionen Euro, also 50 Euro pro Anteilschein erworben. Das ist in etwa, ja, oder ein bisschen mehr als 2% von der Firma. Außerbörslich, das heißt, den Marktgerüchten zufolge gab es da halt einen aktiven Fonds, der an Liquidität kommen musste und dann hat die Familie diese Gelegenheit genutzt und hat da also zu einem sehr, sehr günstigen Preis, ja auch noch vor der Hauptversammlung und damit vor der Dividende nur 50 Euro zahlen müssen, hat direkt mal für 50 Millionen zugeschlagen. Und ich habe dann auf der HV da ein bisschen nachgefragt an den Aussichtsratsvorsitzenden, also an den Herrn Erich Sixt, und da hat er das dann kommentiert mit: Wir fanden die Aktie günstig und haben eben den größten Insiderkauf des Jahres vorgenommen. Und das Ganze soll man als Vertrauensbeweis sehen, denn die Familie hätte das ja nicht gemacht, wenn sie davon ausgehen würde, dass der Kurs weiter seitwärts läuft oder sogar sinkt. Also ich glaube, das ist ein Zeichen, dass Manager optimistisch sind, ja, das begegnet einem tagtäglich, aber dass man das dann wirklich hinterlegt mit eigenem Geld, mit eigenen Ersparnissen und Vermögen und da noch mehr Skin in the Game hat danach dieser Transaktion, das ist halt was ganz anderes. Das fand ich sehr positiv. Es gab auch andere Familien, mit andere Mitglieder des Aufsichtsrats, also Insider, die ebenfalls Käufe getätigt haben, aber natürlich jetzt nicht, es kann ja nicht jeder in dem finanziellen Rahmen kaufen, wie die Familie Sixt. Ja, und aber ich fand es sehr positiv, jetzt ist der Anteil weiter gestiegen, jetzt haben sie auch ein paar Vorzüge und das ist einfach ein starkes Zeichen, wenn man sowas sieht.
Lass mich mal bei den Vorzügen, wo wir da gerade sind, nochmal reinhaken, weil das ist ja im Grunde auch so eine Kapitalmarkt-Anomalie, die wir hier haben. In Deutschland heißt das Ganze Vorzüge und das wird mitunter sehr negativ dargestellt. Wir haben bei der Sixt, ich habe hier mal die Suche bei Scalable schon eingeblendet für die Podcast-Hörer, Kurs von der Stammaktie bei ungefähr 68, Kurs bei der Vorzugsaktie ungefähr bei 58, 40. Und das heißt im Moment, dass die Vorzugsaktie so 13-14% rabattiert ist, weil man ja kein Stimmrecht hat, was im konkreten Sixt-Fall sowieso nicht so besonders viel ausmacht, weil die Gesellschaft ja eine entsprechende Mehrheit hat. Aber wenn wir mal an das denken, was am US-amerikanischen Kapitalmarkt los ist, da gibt es ja eigentlich auch, wenn wir an Alphabet denken, wenn wir auch an SpaceX denken, auch die Vorzugsaktie. Das ist aber die ganz normale. Die anderen, die ganz speziellen, die Gründer dann beispielsweise haben, die sind mit Mehrfachstimmrechten ausgestattet. Das ist hier ja ein bisschen anders. Aber wie siehst du diesen Abschlag von 14% der Vorzugsaktie, auch die Stammaktie?
Also ich persönlich bin der Meinung, mittelfristig sollte die Familie Sixt die beiden Aktiengattungen zusammenlegen, dass es dann nur noch stimmberechtigte Aktien gibt. Denn sie müssen derzeit ja immer 2 Cent mehr pro Aktie und Jahr für die Vorzüge zahlen als Dividende, als Zusatzdividende, weil die ja kein Stimmrecht haben. Das heißt, da könnten sie dann über 300.000 Euro pro Jahr sparen, wenn sie das zusammenlegen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch Verwaltungskosten, die noch darüber hinausgehen, ja, dass du eben eine weitere Gattung an der Börse gehandelt hast. Wenn man das zusammenlegen würde, hätte man auch den großen Vorteil, dass die Liquidität gebündelt wäre. Das heißt, dann würden ja die ganzen institutionellen Investoren leichter rein und rauskommen. Dann würde vielleicht die Aktie auch nochmal aufsteigen, was die Indexzugehörigkeit angeht. Und vor allen Dingen die ganzen amerikanischen Investoren, die verstehen ja gar nicht, was eine Vorzugsaktie ist. Na, das ist ja keine Preferred Share, wie man das aus den USA kennt, sondern eben eine Aktie, die zwar den identischen Eigentumsanteil hat, aber oder den gleichen Eigentumsanteil hat, aber eben kein Stimmrecht, aber wiederum Informationsrecht hat sie dann wieder doch. Und deswegen, ich finde, das ist einfach nicht optimal. Ich verstehe, warum es bei der Sixt aus der Historie hervorgehend die Vorzugsaktien gibt, weil als sie damals die Europa-Expansion gestartet haben, sind sie an die Börse und dann haben sie Kapital gebraucht und dann wollten sie eben die Mehrheit an der Firma behalten und damit man das realisieren konnte, wurden eben neben Stammaktien auch Vorzugsaktien ausgegeben. Jetzt aktuell sind wir ja wieder in einer starken Wachstumsphase, aber dieses Mal wird die US-Expansion eben aus einbehaltenen Gewinnen, also organisch finanziert und ich glaube aber, dass halt natürlich, wenn man jetzt beide Aktien zusammenlegen würde, dann ist die Familie Sixt erst bei um die 40%, die eher an dem gesamten Grundkapital der Firma gehören oder an gesamten Unternehmen. Und wenn man das getrennt hält, dann ist sie ja bei knapp 60%, weil so viele Anteile von den Stammaktien hat sie. Und deswegen müssten sie da entweder noch mal ein paar Insiderkäufe tätigen oder die Firma irgendwann perspektivisch mal ein paar Aktien zurückkaufen, dass quasi die Mehrheit am Unternehmen gewährleistet ist, auch wenn sie das zusammenlegen. Und dann würde das aus meiner Sicht Sinn ergeben, hat ja RWE schon vor einigen Jahren gemacht, hat BMW jetzt gemacht, einfach um das Ganze aufzuräumen, da Kosten, Verwaltungskosten, Bürokratie, aber auch die Zusatzdividende zu sparen. Und wäre natürlich ein schönes Bonbon für alle Vorzugsaktionäre, wenn das dann irgendwann in Stammaktien umgetauscht wird. Aber ich bin der Meinung, das wird hier die nächsten Jahre nicht passieren, einfach weil die Familie die Mehrheit behalten möchte. Und wenn man das heute zusammenlegen würde, wären es eben nur 40%.
Na, vielleicht kaufen Sie noch ein paar Vorzugsaktien dazu. Günstiger sind Sie ja. Wie sieht es ansonsten mit Aktienrückkäufen aus?
Ja, mein Eindruck ist, dass die Firma einfach weiterhin sehr, sehr wachstumshungrig ist und sehr großes Potenzial in den USA sieht. Der US-Markt ist etwa 15 Mal so groß wie der deutsche Markt. Und in Deutschland hat die Firma jetzt knapp 40% Marktanteil. Gut, da ging es auch los mit der Geschäftstätigkeit. In Europa sind sie so bei um die 15%. 5%. Und in die USA sind sie ja erst 2011 eingestiegen mit der Öffnung der ersten Filiale. Da sind sie jetzt immerhin schon in der Nummer 4 Position, haben zwischen 3 und 4% Marktanteil, aber sehen einfach das Potenzial, da richtig groß zu werden, richtig stark zu wachsen. Und das ist ein kapitalintensives Geschäftsmodell, denn wenn du wachsen willst, musst du die Flotte ausweiten. Und das bedeutet, du brauchst mehr Eigenkapital, um diese Fahrzeuge dann eben wieder anteilig mit Eigenkapital zu finanzieren. Und deswegen die Hälfte des Gewinns wird ausgeschüttet, die andere wird einbehalten, damit das Eigenkapital im Einklang mit dem Umsatz- und Bilanzwachstum nach oben geht. Das halte ich für vernünftig. Wenn wir in eine Situation kommen, wo die Firma aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so stark wachsen kann, dann wären Aktienrückkäufe, denke ich, wieder ein Thema. Während sonst würde die Eigenkapitalquote ja immer weiter steigen. Aber grundsätzlich ist Sixt eben tatsächlich eine Wachstumsaktie. Und deswegen ist es hier so, dass sie, und sie wollen natürlich auch diese solide Bilanz wahren. Ne? Die haben 30% Eigenkapitalquote, die Wettbewerber EBS-Herz, glaube ich, jeweils negativ. Europcar ist noch bei um die 10% und Sixt mit den 30%. Und das ist auch ein riesen Wettbewerbsvorteil, weil dadurch kommen sie sehr günstig eben an Fremdkapital für wenige Prozent. Die Wettbewerber zahlen teilweise mehr als 10% und dann bleibt eben mehr vom operativen Gewinn auch wirklich für die Aktionäre übrig. Und zusätzlich ist man eben abgesichert, wenn man wieder ein, zwei schwierige Jahre kommt. Durch diesen hohen Substanzwert. Ja.
In Bezug auf die Vokabel Wachstumswert blende ich euch hier nochmal die GuruFokus-Übersicht ein, wo ihr vor allen Dingen ab dem Jahr 2011 nachvollziehen könnt, wie sich Umsätze, wie sich Nettomargen, wie sich auch die einzelnen Werte auf der Aktienebene so entwickelt haben und wie sich auch das Kursgewinnverhältnis in den vergangenen Jahren entwickelt hat und in welchen Bandbreiten es sich aufgehalten hat. Ja, es gibt dann immer mal Phasen, wo es ein einstelliges KGV auch gab, aber in der Mehrheit war es eigentlich dann darüber und dann eben auch mit Ausreißern in den 15er oder auch in den 18er Bereich hinein. Wir nähern uns dem Thema Bewertung so ein bisschen an nach der Hauptversammlung, Jonathan. Wir haben beim letzten Mal schon gemacht, ich habe meine Zahlen von der letzten Aufnahme im Monat da gar nicht großartig verändern müssen. Aber eine Sache hat sich eben auch nicht verändert und das sind die Schätzungen. Das sind die Zahlen, die hier eingeblendet sind. Also das Umsatzwachstum wird bis 2028 bei 5 Milliarden gesehen und das ist exakt der Wert, der auch bei der letzten Schätzung schon im GuruFokus-Terminal war, auch beim Gewinn pro Aktie, der nur bis 27 geschätzt wird, knapp 8 Euro, 7,10 Euro, aber sagen wir mal, rechnen wir mal mit 7 Euro für das Jahr 26 werden da erwartet. Auch da hat keine Veränderung stattgefunden. Das heißt, hier ist entweder die Anbindung gestört, was eine Sache sein kann, oder die Analystentätigkeit, die hiermit eingetragen wird und eingebucht wird, ist gar nicht so aktiv. Auch wenn es Updates von der UBS gab, auch wenn es Updates von Berenberg gab, jeweils mit Kurszielen für die Stammaktie dann in einem Kursbereich von 82, 83. Mich interessiert vor allen Dingen eine Sache. Wie siehst du die Gewinnschätzung und insbesondere runtergebrochen auf den Gewinn pro Aktie für 26. Was ist aus der Hauptversammlung da rausgekommen? Was nimmst du auch an zwischen den Zeilen Botschaften mit von diesem Treffen?
Ich habe es ja schon angesprochen, es gibt dieses Zitat vom Finanzvorstand, wir fühlen uns sehr wohl mit unserer Jahresprognose. So, der Konsens liegt ja in etwa in dem Bereich von der offiziellen Prognose des Unternehmens. Ich selbst traue mir jetzt nicht zu sagen, es werden 7,10 Euro oder 7,20 Euro oder 7,30 Euro. Ich glaube, das ist auch nicht so relevant, weil bei Sixt muss man eines verstehen. Es ist ein zyklisches Unternehmen, was von gewissen äußeren Einflussfaktoren abhängig ist. Ganz relevant natürlich die generelle Konjunktur, der Tourismus, die Konsumentenstimmung, Gebrauchtwagenpreise oder auch das Zinsniveau. Das sind so diese Einflussfaktoren. Die können Sie nicht steuern, aber wie Sie dann darauf reagieren, auf das jeweilige Umfeld, wie stark wird die Flotte in Nordamerika ausgeweitet, wie stark in Deutschland, wie stark in Europa, welche Modelle kommen rein, wann werden die wieder rausgeschickt, zu welchen Preisen wird das Ganze angeboten, das liegt ja alles in der Hand des Unternehmens. Und da investieren Sie eben sehr viel Geld in die IT und was jetzt auch nochmal auf der Hauptversammlung betont wurde, man muss das ja aus Kundensicht so sehen, das sind ja Vergleichsplattformen ein Traum, zum Beispiel Mietwagen bei Booking.com oder auch anderen Plattform zu suchen. Aus Anbietersicht ist es die Hölle, weil erstens musst du bis zu 20% vom Umsatz abdrücken. Das fehlt dir in der Gewinnmarge. Und zweitens kriegst du nur dann hohe Buchungen, wenn du der günstigste Anbieter bist, weil du dann oben auftauchst. Und das killt dir nochmals die Gewinnmarge. Ne? Und deswegen die ganzen Wettbewerber, denen geht's ja weiterhin sehr, sehr schlecht. Also Avis, Hertz etc., das sieht ziemlich übel aus, egal welche Kennzahlen man da anschaut. Sixt hat eine etwa 20 Prozentpunkte höhere Vorsteuergewinnmarge wie Avis und Hertz. Also das muss man sich mal vorstellen, wie gut diese Firma das Geschäft eben managt. Und was mir halt so gut gefällt, auch wenn jetzt da diese ganzen Einflussfaktoren vielleicht am Ende des Tages dazu führen, dass man noch mehr verdient als bisher prognostiziert oder auch einen Ticken weniger, auch wenn das Umfeld sehr, sehr schwierig wird, hat Sixt so viel Eigenkapital zusammengespart. Dann sind sie so profitabel, die können auch ihre Kosten schnell nach unten anpassen in der schwierigen Phase, dass sie auf jeden Fall unbeschadet durch den Zyklus kommen. Und damit wird es für mich spannend, weil wenn ich kein Risiko habe oder nur ein sehr, 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 sehr geringes, dass ich einen permanenten Wertverlust bekomme, weil da irgendwie eine verwässernde Kapitalerhöhung oder so mal benötigt wird in der Krise und das aber fast ausgeschlossen ist, dann wird es für mich spannend, weil dann sage ich, klar, muss ich mich in Geduld üben, ich habe keine Ahnung, wann der Kurs anspringt, für mich sieht sie zu billig aus, aber ich kriege ja immerhin 6-7% Dividendenrendite, das ist die Nummer eins, das ist schon fast die komplette Marktrendite. Und das zweite ist, wenn man mal langfristig auf die Sixt-Bewertung blickt, dann sieht man eben doch, dass in Boomphasen immer mal wieder auch ein 15er KGV gezahlt wird. Oder wenn man es mal anhand des Kursbuchwerts macht, der ist nämlich aktuell so zum Jahresende bei 50 Euro je Aktie, das Eigenkapital. Und da haben wir im langfristigen Durchschnitt eine Spanne vom 1- bis 3-fachen Buchwert. Und aktuell sind wir nahe des einfachen Buchwerts. Und wenn wir mal wieder einen normalen Markt kriegen, 2-fache Buchwert wären schon 100 Euro, 2,5-fache 125. Na, das kann jeder sich einmal durchdenken. Und in der Zwischenzeit, in der Warteperiode, kriegst du diese hohen Dividenden. Und insofern, ich kann dir wirklich nicht sagen, was jetzt dieses Jahr genau rauskommt, weil das eben an diesen ganzen Faktoren hängt, weil die Buchungen auch immer nur für die nächsten 2-3 Wochen stattfinden, aber ich glaube, Stand heute läuft das Geschäft gut und wir haben genügend Krisenpuffer, wenn es mal noch mehr schwieriger wird, aber grundsätzlich ist das schon ein Zykliker, der zwar immer profitabel arbeitet, auch das wurde nochmal auf der HV betont, kein Jahr mit einem Verlust abgeschlossen, seit dem Börsengang 1986 oder 87, also jetzt 40-jähriges Jubiläum und das hattest du vorhin noch angesprochen, Tobias, deswegen habe ich auf der HV in meiner Rede auch vorgeschlagen, nächstes Jahr könnte man ja mal 4 Euro Dividende zahlen, anlässlich des 40-jährigen Börsenjubiläums, da gab es dann ein bisschen, ich sag mal, ein Schmunzeln, aber das dann natürlich beantwortet, das hängt dann davon ab, wie das Geschäft gelaufen ist, also das entscheiden wir nächstes Jahr, aber ich wollte die Idee mal in den Kopf setzen und dann schauen wir, wie es da weitergeht, aber für mich ist es schon ein Wunder, weil normalerweise verstehe ich, wenn eine Aktie ein niedriges KGV hat. Na, das passiert, wenn sie zum Beispiel stark verschuldet ist oder weil sie ihren Gewinn nicht mehr steigern kann oder weil es da hohe geopolitische Risiken gibt. Aber bei Sixt ist es halt so, du hast das profitabelste Unternehmen der Branche, du hast das wachstumsstärkste Unternehmen der Branche und du hast das mit der besten Bilanz. Und dass man so eine günstige Bewertung und trotzdem viel Wachstum und dazu eine gute Bilanz bekommt, das ist halt sehr selten. Und deswegen gefällt mir dieser Titel eben sehr gut.
Ja, also bei mir ist es ja ähnlich. Ich habe beim letzten Mal schon gekauft, das war damals, als wir die Sendung aufgenommen haben, noch ein Kurs von 61,50. Da war die Dividende dann noch mit drin. Jetzt sind quasi die Dividenden raus, damit im Grunde genommen unverändert. Ich habe sie bekommen, aber hatte ja damals auch ein zweites Limit für einen Nachkauf eingegeben von 56. Das wäre vermutlich auch ausgeführt worden, hier so um den 1.7. herum. Da hatten wir ja auch nochmal unser Telefonat. Ich wollte aber nicht außerhalb der Sendung kaufen. Von daher mache ich jetzt ganz einfach Folgendes. Ich lege diese Order, die es ja schon gab, für nochmal 40 Stücke hier nochmal in den Markt rein und mache es hier aber so, dass ich auf Xetra meinen Handel ausführe. Da ist übrigens der Preis gesenkt worden von und bei Scalable. Xetra kostet jetzt noch 1,99, also von daher günstiger geworden. Aber natürlich ist der zweite Schritt dieser Order hier vor allen Dingen auch noch das Limit, was hinzugefügt gehört. Das gebe ich wieder an bei 56 Euro. Und vielleicht klappt es ja, dass ich hier diese Position nochmal aufstocken darf. Möglicherweise muss ich dann irgendwann dieses Abwarten mit einem nochmal höheren Preis bezahlen. Aber die erste Position ist ja schon da und von daher geht es nur darum, wie die zweite Position dann gegebenenfalls zustande kommt. Hintergrund dabei ist vor allen Dingen auch das, was wir beim letzten Mal auch hatten, Jonathan, da erzähle ich nochmal, wie mein Ansatz war und dann rundest du das Bild nochmal mit deinen Eindrücken bitte ab. Es geht ja immer darum, den Ansatz, den Munger irgendwann mal bei Buffett eingepflanzt hat, umzusetzen. Lass uns doch einfach großartige Unternehmen zu einem fairen Preis kaufen. Dieser faire Preis, der ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da. Ich habe es beim letzten Mal hergeleitet. Aus meiner Sicht ist ein fairer Preis bei dem Unternehmen eigentlich so auf dem Niveau eines 12er KGVs mit den Sachen, die Jonathan eben gesagt hat. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, wir haben einen Margenführer, der in der Konkurrenz sich positiv abhebt. Wir haben zu dem Unternehmen, wo die Vorstände gerade kaufen. Also der Preis ist mal mindestens als fair zu bezeichnen, aus meiner Sicht bei einem 12er KGV. Das würde bedeuten, auf Basis der 7-Euro-Schätzung für dieses Jahr, 84 Euro. Jetzt könnte der ein oder andere natürlich sagen, nach dem Motto, das ist aber die Vorzugsaktie, das ist ja alles ein bisschen doof. Mir macht es nichts aus, wenn ihr eine SpaceX im Depot habt, macht euch das eigentlich auch nichts aus. Dann kann es auch bei einer Sixt egal sein, wo ihr sowieso auf der HV nichts effektiv zu melden habt, aber zumindest fragen dürft. Von daher, preiswert ist die Aktie aus meiner Sicht bei einem 10er KGV, das würde dann 70 bedeuten, ist die Aktie auch deutlich drunter, deswegen der Kauf beim letzten Mal. Und wirklich billig, das ist ja die Idealkombi eigentlich für mich als versuchter Schnäppchenjäger, ist dann eben das KGV von 8. Und wenn es da dann ist, dann muss einfach dieser Kauf ausgeführt werden, deswegen Limit 56, weil 7 mal 8 ist 56 und deswegen genau das Limit an der Stelle. Vielleicht wird es nochmal ausgeführt, wenn es an der Börse an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hektischer wird. Und wenn es dann nochmal weiter runter geht, dann weiß man eben auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dieses Geschäft, was Sixt hat, bleibt da. Dieses Geschäft hat das Unternehmen in den letzten 39 Jahren immer profitabel betrieben. Das nochmal als Wiederholung von Jonathan. Von daher würde ich mich da sehr, sehr wohlfühlen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass du gar nicht so viel Widerspruch, aber vielleicht eine Konkretisierung bereithältst.
Ich glaube, was schon noch wichtig ist, dieses Wertpapier ist nur für Anleger geeignet, die auch ein paar Kursschwankungen aushalten können, weil es einfach dazu neigt, wenn jetzt wer weiß, was wir wieder für Überschriften mit Iran oder anderen Krisenherden bekommen, was dem Donald Trump wieder einfällt, jetzt ist die WM ja zu Ende, da gibt's dann schon, wenn der Markt irgendwie 2% runtergeht, dann kann der SIX schon mal stärker runterrauschen an dem jeweiligen Tag, weil es einfach ein Stück weit ein zyklisches Geschäftsmodell ist, aber wie gesagt, für mich persönlich relevant ist ja nicht die Frage, schwankt der Kurs, sondern besteht ein erhöhtes Risiko eines permanenten Wertverlustes und wegen dieser soliden Bilanz und der hohen Profitabilität schätze ich das eben als minimal ein. Und deswegen begleite ich sie gern durch den Zyklus hindurch. So das genaue Tief trifft man eh nicht. Da spielt Psychologie und der generelle Markt eine Rolle. Ich habe aber das Gefühl, dass die schon sehr, sehr gut auch unternehmerisch unterwegs sind. Zum Beispiel ein Satz noch, Tobias. Es ist nämlich, ich habe ja schon gesprochen, wie problemhaft oder margenschwach diese Vergleichsplattformen sind, wenn du darüber die Nachfrage bekommst. Und deswegen haben sie jetzt ein Kundenprogramm eingeführt, nämlich Sixt One, haben da innerhalb weniger Monate über 1 Million registrierte Mitglieder und da kriegen die Leute dann halt Punkte und mit denen gibt es bei der nächsten Anmietung einen Rabatt, aber man muss direkt über die App oder Website von Sixt buchen und je mehr Punkte du bekommst, geht dann auch dein Status hoch, je höher dein Status, desto mehr Vorteile wie kostenlose Fahrzeug-Upgrades erhältst du und die Ziele davon sind einfach, dass die Leute, die mal einen Gefallen gefunden haben an diesem Konzept, Premium-Autos, moderne Autos, guter Kundenservice etc. zu genießen, dass die dann in Zukunft nur noch bei Sixt schauen, weil sie dann immer süchtig sind, da wieder solche Punkte zu bekommen oder wieder im Status 1 aufzusteigen. Und das klingt für viele Deutsche ein bisschen komisch und blöd, aber gerade in Amerika, wo sie so stark wachsen, da ist das einfach tief verankert. Überall hast du da deine Bonusprogramme und alles drum und dran und das gab es bisher nicht und jetzt ist es da und wenn dadurch die Kunden noch häufiger bei Sixt buchen und noch weniger eben über diese Plattform gebucht wird, sondern mehr direkt, dann ist das halt wachstums- und margenfördernd. Und deswegen, alles, was in Ihrer Hand liegt, finde ich, machen Sie sehr gut. Ich habe jetzt von ein paar Followern auch noch so Kommentare bekommen, wie dass die Fahrzeugflotte mittlerweile echt brutal knapp geplant wird, weil die dann immer mal wieder kein Fahrzeug mehr bekommen haben. Aber da sagt der Vorstand halt auch, wir wollen wachsen, aber immer innerhalb der Nachfrage. Lieber ein Fahrzeug zu wenig als eins zu viel, weil was wir um jeden Preis vermeiden wollen, ist eben eine Überflottung und eine geringe Auslastung. Und das gefällt mir also sehr gut, wie hier halt vorsichtig gearbeitet vermutet wird. Aber keiner weiß, na, das ist ja die Situation bei vielen, keiner weiß, es ist die Situation bei vielen deutschen Unternehmen. Du kannst dein Geschäft gut machen, du kannst gute Zahlen erwirtschaften, aber dem Kapitalmarkt, das ist egal, wer aktuell die Scheinwerfer einfach nur auf USA, auf KI-Boom etc., auf Momentum, auf Kurse, die sowieso steigen, wo kann man noch aufspringen, schnell noch was mitverdienen. Darauf sind die Scheinwerfer gerichtet und da geraten halt viele andere Unternehmen in Vergessenheit. Aber die Insider, die haben schon zugegriffen, das ist auch ein gutes Signal. Und ich bin hier eben auch treuer Aktionär und auch wenn das Ganze nochmal eine Weile seitwärts geht mit 6-7% Dividende, bin ich auch nicht unzufrieden. Das mal zu sechst abschließend.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Prima. Und an der Stelle machen wir dann direkt weiter mit einem Wort, was Jonathan eben angeführt hat, nämlich Kursschwankungen, die man gelegentlich aushalten muss. Die Kursschwankung, die wir jetzt haben, die dauert schon ein bisschen länger und die geht dummerweise in den letzten 1,5, 2, 3, naja, eigentlich seit Ende 21 nur in eine Richtung, nämlich nach unten. Die Rede ist von der Shimano-Aktie, die wir hier auch schon mal besprochen haben, die ich dann auch in der Tat bei einem Kurs von damals noch knapp 170 Euro gekauft hatte. Da hatte sie von ihrem Hoch im September 21 schon ein gutes Stück verloren und das, was das Unternehmen ausmacht, wird Jonathan gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, was das Unternehmen so besonders macht. Aber mit den Auswirkungen der Sonderkonjunktur aus der Corona-Zeit hat das Unternehmen eben ein bisschen länger zu kämpfen gehabt. Und infolgedessen haben sich Geschäftszahlen nicht wie geplant und vorausgesagt entwickelt. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was, wie eigentlich Schätzungen vorher aussahen und wie sie jetzt aussehen. Und auch Gewinnentwicklungen haben sich nicht ansatzweise so entwickelt, wie es bei der damaligen Aufzeichnung, die wir hatten, vorausgesagt wurde und wie es auch in den Raum gestellt wurde. Von daher reden wir heute über ein Unternehmen, was weiterhin, Jonathan, eine weltmarktführende Stellung im Bereich von Fahrrädern, bei bestimmten Teilen zumindest hat, was wir aber auf einem Mehrjahrestief vorfinden und wo die Entscheidung getroffen werden muss, ist das jetzt ein Kauf, wo man dann zu einem günstigen Kurs ein sensationelles Unternehmen mit hervorragenden Perspektiven für die Zukunft auch nachkaufen oder auch zum ersten Mal kaufen kann? Oder ist es möglicherweise auch der Moment, wo man mal sagen muss, man muss auch mal bereit sein, Verluste zu realisieren und an einen Irrtum einen Haken dran zu machen? Wo stehen wir bei diesem Unternehmen?
Ja, das sage ich sehr gerne. Also ich bin da ja auch mit betroffen. Ich habe auch Shimano-Aktien in meinem Depot. Das ist, wie du schon gesagt hast, der Weltmarktführer bei Fahrradkomponenten, insbesondere Bremsen und Schalten. Da gibt es Schaltungen, da gibt es dann immer so Studien oder Berichte, dass da der Weltmarktanteil bei bis zu 70% liegt über alle Komponenten hinweg. Sind es wohl um die 50%. Das ist ein unglaublich innovatives Unternehmen, was sich seit Jahrzehnten an der Spitze behauptet, was auch eine ganz großes Know-how hat, wenn es eben um Metallfertigung, um andere Dinge geht, was auch diese Innovation erreicht, indem sie ganz eng mit den Spitzenradfahrern zusammenarbeiten und die fragen und da neue Experimente mal einbauen, testweise Feedback einholen. Und wenn das dann läuft, wenn die Qualität stimmt, dann geht's in die Premium-Komponenten rein und einige Jahre später dann in die Massenfertigung. Und so sind sie der Konkurrenz wieder einen Schritt voraus. Und das hat lange Zeit gut funktioniert. Und generell ist es ja so, dass der Fahrradmarkt schon ein stark wachsender Markt ist, weil wir einfach so Megatrends haben wie diese Gesundheit und Wellness, dass also Leute mehr auf ihre Ernährung, auf ihre Bewegung achten. Es ist Lebensqualität durch den Siegeszug des E-Bikes. Es ist auch komfortabler und schneller denn je zuvor, Fahrrad zu fahren. In gewissen Bubbles ist es auch ein Lifestyle-Produkt geworden, dass man nicht mehr möglichst günstig Fahrrad fährt, sondern das auch als Designobjekt, als Statussymbol etc. sieht. Das ist natürlich durch diese Urbanisierung, also dass immer mehr Leute in Städten leben, wo natürlich das Auto auch enorm teuer ist, der Parkplatz, der vielleicht nicht vorhanden ist, ist das auch noch ein Vorteil. Es ist auch generell einfach eine preiswerte und gesunde Art, sich fortzubewegen und auch vom Umweltgedanken her gedacht. Gehört dem Fahrer deine Zukunft, und dann hast du halt die Möglichkeit mit Shimano, mit einem einzigen Titel, der etwa die Hälfte des Weltmarktes abzudecken. Deswegen bin ich da jetzt mal, bei mir waren es etwa 150 Euro eingestiegen. Jetzt stehen wir ein gutes Stück tiefer, und das ist die Frage, was ist passiert. In meinem zweiten Studium, da hatten wir mal so ein Experiment, und zwar unter dem Namen Bullwhip-Effekt. Ich erkläre das jetzt so einfach wie möglich. Du musst dir das so vorstellen, die Endkundennachfrage geht etwas hoch, etwas runter. Sie ging etwas hoch, weil wir hatten Überschussersparnisse, wir hatten viele Freizeit zu Corona-Zeiten, und das hat dazu geführt, dass viele Leute halt die Ersatzbeschaffung nach vorne gezogen haben vom Fahrrad. Ja, aber diese Schwankungen sind relativ gering. So, und aber je weiter du jetzt nach oben gehst in der Herstellungskette, desto stärker fallen diese Schwankungen aus, weil der Händler hat dann gemerkt, oh, die Endkunden kaufen ein bisschen mehr, hat gleichzeitig mitgekriegt, die Lieferfähigkeit ist schwierig, hat also schon viel mehr Produkte bei den eigentlichen Fahrradherstellern gekauft. Die haben gesehen, oh, meine Orders gehen enorm hoch, also haben sie noch mehr bei den Komponentenherstellern bestellt, und bei Shimano war dann halt diese Nachfrageschwankung ganz extrem ausgeprägt, weil vor diesem aktuellen Tal, das wir aktuell ja sehen, nicht nur im Kurs, sondern auch bei Umsatz oder Gewinn, gab es einen wahnsinnigen Boom. Also obwohl das ein Blue-Chip-Titel ist, hat sich da tatsächlich sowas wie der Gewinn, der ist ja innerhalb von, also auch der Umsatz ist wahnsinnig gestiegen, 50% innerhalb eines Jahres. Der Gewinn hatte sich damals verdoppelt, 2 Jahre lang haben die unglaublich viel Geld verdient. So. Und jetzt ist halt das Problem, irgendwann haben die Endkunden dann gesagt, so, jetzt haben wir unsere Fahrräder vorzeitig ausgetauscht, die Lebenshaltungskosten steigen, die Konjunktur ist schwierig, wer noch sein Fahrrad noch nicht ausgetauscht hat, der fährt weiter mit dem alten. Ja? Und dann hat der Händler aber einen riesen Bestand übrig gehabt, ja, weil er ja Vorrat eingekauft hat, um lieferfähig zu bleiben. Und so hat sich dann jetzt eben, musste dieser riesige Überbestand abgebaut werden. Und das hat zu einigen sehr schwierigen Jahren bei Shimano geführt. Ja. Und jetzt mittlerweile schreibt die Firma, ich habe das in meinem aktuellen Blogartikel auch im Detail ausgeführt, da gibt es dann immer Kommentare vom Management in den jeweiligen Berichten. Und haben sie jetzt im Geschäftsbericht für das Jahr 2025 erstmalig geschrieben, die Normalisierung der Lagerbestände schreitet voran. Diese sind nur noch etwas erhöht. Und in den Vorjahren gab es halt stark erhöht und andere Wörter als Formulierung. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sich die Geschäftslage bald wieder verbessert. In welchem Quartal oder welchem Jahr ist jetzt schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, in den nächsten 4 bis 6 Quartalen sollte das anziehen, weil dann wieder so viel Komponenten bei Shimano geordert werden, wie die Endkunden auch tatsächlich nachfragen, also wie viele Fahrräder eben abgesetzt werden. Und deswegen rechne ich damit, dass wir hier wieder auf einen stärkeren Umsatz im Wachstumspfad zurückkehren, und dann sollte über höhere Produktionsmengen die Gewinnmarge auch einen Sprung nach oben machen. Deswegen bin ich hier also auch weiter dabei. Und das ist halt immer das Schwierige. Man muss unterscheiden zwischen dem langfristigen Trend und dann die diesen Trend überlagernden Schwankungen. Und da das halt ein Komponentenhersteller ist, sind diese halt verstärkt zu sehen. Aber ich kann jetzt nicht, ich habe da auch viel recherchiert, weil dann einige Leute meinen, Anbieter wie SRAM aus den USA gewinnen Marktanteile, aber dort ist der Umsatz, also hat sich auch ähnlich entwickelt wie bei Shimano. Ja, deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die brutal stark Marktanteile verlieren, wenn dann nur in einem ganz, ganz geringen Maße. Und während der Kurs natürlich so wild hoch und runter fährt, ist die Bilanz ja weiterhin grundsolide. Also es gibt keine Firma mit einer besseren Bilanz als Shimano, und deswegen bin ich da also weiterhin entspannt, aber das gehört eben dazu, dass nicht jede Idee aufgeht oder sofort aufgeht, und entscheidend ist aber immer, unabhängig davon, ob man jetzt im Plus oder im Minus ist, sich wieder hinzusetzen, zu überlegen, wenn ich noch nicht investiert wäre, würde ich heute die erste Position kaufen, und bei mir würde die Antwort dann ja lauten.
Wir haben ja bei Shimano auch noch das ein oder andere an Besonderheiten, nämlich, dass man grundsätzlich eine sehr, sehr saubere Bilanz hat, und nicht nur eine sehr saubere, sondern eine, die geradezu mit Cash überläuft, und wo man dann eben auch sich mal angucken muss, was kann man eigentlich mit dem ganzen Cash machen, und tut es Not, dass da eine Liquiditätsposition in einer Größenordnung von 2,6 Milliarden Euro, wenn man die Werte mal umrechnen, 2,6 Milliarden Euro vor sich hergetragen werden, was ungefähr einem Drittel der Marktkapitalisierung entspricht. Wie geht man damit seitens des Unternehmens um?
Ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um noch einen kurzen Exkurs zu zum japanischen Managementstil generell zu machen, weil das wird auch die anderen japanischen Firmen betreffen, was ich jetzt sage. Die hatten lange Zeit eine Kultur, Marktanteile auf jeden Fall verteidigen oder ausbauen, also im Umsatz zu wachsen, zu expandieren und gleichzeitig sich eine wahnsinnig starke Bilanz aufzubauen. Also so viel wie möglich im Unternehmen zu belassen, so wenig wie möglich auszuschütten. Und wenn ich das mal übertragen darf, würde ich sagen, das ist quasi der Wanderer, der sich einen extrem vollgepackten Rucksack mit Proviant mitnimmt. Egal wie lange er braucht, bis er zu seinem Ziel kommt, da ist er immer versorgt. Ja, auch einige sehr schwierige Jahre in Folge kann man problemlos überleben. Bei japanischen Unternehmen gibt es dann immer die Formulierung, wir stellen uns für die nächsten 100 Jahre auf. Und in Amerika ist das natürlich ganz anders vom Managementstil. Da geht es immer darum, die Verschuldung ein bisschen hoch zu bekommen, dass man nochmal den Hebeleffekt hat. Und da sind die Manager ja auch sehr stark an der Kursentwicklung incentiviert. Und deswegen, der rennt quasi, der hat keinen so schweren Rucksack auf wie der Japaner mit Vorräten, sondern der rennt los mit einer halb leeren Wasserflasche, kommt da natürlich viel schneller voran. Aber so, das ist die Vergangenheit. Und jetzt ist das Spannende, es bewegt sich ganz viel in Japan. Wir haben ja schon vor etwa 2 Jahren müsste das gewesen sein, Tobias, über einige dieser japanischen Titel gesprochen. Und damals ging das erst los, weil da hat eben sowohl die japanische Regierung als auch die Börse in Tokio als auch aktivistische Investoren, die haben alle erkannt, da muss sich was ändern. Der Shareholder Value, also die Wertsteigerung für die Aktionäre, muss in den Vordergrund rücken. Und das beobachte ich jetzt bei allen 5 japanischen Titeln, über die wir sprechen, dass da ganz viel sich fundamental ändert, auch bei Shimano. Und was heißt das konkret? Die nehmen jetzt Ziele auf wie Eigenkapitalverzinsung, die bauen überschüssiges Cash ab, die fahren die Ausschüttungsquoten hoch, die beginnen alle Aktien zurückzukaufen. Und jetzt stell dir mal vor, dieser und bei vielen japanischen Unternehmen ist der Aktienkurs eher langsam gelaufen, aber du hast diese riesigen Reserven, ja, und jetzt packst du aus deinem vollen Rucksack für schlechte Zeiten, packst du das Cash raus, gibst das an die Aktionäre über Dividenden und Rückkäufe, da kommt natürlich schön was an und dann können diese japanischen Wanderer quasi auch mehr zu Sprintern werden perspektivisch. Und das müssen wir jetzt für die einzelnen Unternehmen durchgehen. Und bei Shimano ist das Positive, dass sie jetzt schon das 2. Jahr in Folge etwa das 2-fache des Gewinns ausschütten. Und zwar, wenn man Dividenden und Aktienrückkäufe zusammenrechnet und gerade jetzt Aktien zurückkaufen, ist natürlich auch besser als noch zu viel, viel höheren Kursen. Und allein ja, hier im letzten Jahr haben sie jetzt noch etwa 2% der Aktien zurückgekauft. Dieses Jahr könnten es jetzt etwa 4% werden. Also ich sehe, dass da das einfach losgeht und gleichzeitig, obwohl der Gewinn sich ja eher schwach entwickelt, in einem zyklischen Tiefes, haben sie die Dividende jetzt richtig hochgefahren. Also die ist etwa doppelt so hoch wie noch im Jahr 2019 geht auch mit einer Steigerungsrate von 10% weiter nach oben. Und deswegen wird dieses leidige Thema, dass man da unglaublich viel Cash, was mehr oder weniger unverzinst herumliegt, dass man da nicht rankommt, das wird besser. Wobei bei Shimano mit 30 Euro je Aktie ist es halt so unglaublich viel, dass es dann schon einige Jahre dauern wird, bis das dann an die Aktionäre ausgekehrt wurde. Aber das stabilisiert diese Entwicklung.
Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, dann ist es in der Vergangenheit eben so gewesen, dass die Gewinne mit einem eigentlich nie vorhandenen KGV von unterhalb 20 bewertet wurden. Es gab einmal diesen Ausreißer im Jahr 22, da waren dann im Nachhinein aber eben auch schon die Spitzen bei der Umsatz- und auch bei der Margenentwicklung überschritten. Also von daher, damals gab es ein KGV von 15, aber dann eben zurückgerechnet auf einen damaligen Kurs auf einen Gewinn pro Aktie von knapp 10 Euro, der es ja mal war. Und darauf will ich jetzt hinaus. Der lag einer Marge zugrunde, die in 21 und 22 jenseits von 20% war, wohingegen so der realistisch wirkende Wert, ein guter Wert, den man wieder erreichen können sollte, so bei einer 15-prozentigen Nettomarge auf den Umsatz liegt. Im Moment ist man noch so bei 7,5. Du hast die Überkapazitäten angesprochen, aber ist 15% für dich ein Margenniveau, wo du sagst, das dürfte einigermaßen realistisch sein?
Ja, also ich glaube, dass sie sogar darüber hinauskommen werden in einem normalen Jahr, wenn wir mal von 2015 bis 2019 uns das Ganze anschauen. Also bevor diese ganzen Verzerrungen eingetreten sind, da waren wir eigentlich meistens im Bereich von 20% EBIT-Marge. Ist ja auch die Frage, von welcher Gewinnmarge wir sprechen. Ich spreche jetzt von der EBIT-Marge. Jetzt sind wir aktuell deutlich darunter. Aber neben diesem Thema Bestandsabbau und dass einige bei den Händlern und dass einige Kunden die Ersatzbeschaffung vorgezogen haben, ist natürlich eine andere Sache auch noch diese miserable Konsumentenstimmung aktuell. Ja, die Preise rennen die ja auf breiter Front davon, jetzt aktuell wieder im Energiebereich, also wenn man zur Tankstelle fährt, das ist kein Spaß, aber das ist einfach so, dass bei vielen Haushalten die Einkommen nicht gleich schnell gestiegen sind wie die Kosten des täglichen Lebens, sei das der Supermarkteinkauf, das Fahren zur Tankstelle etc. Und deshalb kann man halt so etwas wie das schon 8 Jahre alte Fahrrad fährt man halt nochmal 2 Jahre. Ja, das kann man ein bisschen hinausschieben. Und das alles zusammengerechnet hat eben zu dieser Situation geführt. Und wie gesagt, bei Wettbewerbern ist es ähnlich. Deswegen ist es kein Shimano isoliertes Problem. Ich persönlich glaube daran, dass dieser generelle Megatrend, dass sich der fortsetzt weiterhin und dass die Firma sich also halt tatsächlich in einem zyklischen Tief befindet. Und was das KGV angeht, da macht es halt schon einen sehr großen Unterschied, ob wir jetzt basierend auf dem aktuellen Kurs etwa 90 Euro rechnen und das zu unserer nachhaltigen Gewinnerwartung ins Verhältnis setzen oder ob wir sagen, wir ziehen von den 90 Euro noch die 30 Cash ab, sind also mit einem cashbereinigten Kurs von nur 60 und setzen das dann ins Verhältnis zu unserer Erwartung des nachhaltigen Gewinns in einem durchschnittlichen Jahr. Da kommen komplett andere KGVs heraus, aber generell erklärt halt dieser hohe Cashbestand, warum das KGV im historischen Durchschnitt etwas höher gewesen ist als bei anderen Unternehmen. Ja, weil das einfach quasi, weil man das ja mitanteilig erwirbt. Also wenn du jetzt hier 1.000 Euro investierst, dann erwirbst du quasi anteilig 300 Euro Bankguthaben oder Anleihen, die Firma gekauft hat.
Und ausgehend davon ist es ja dann so, dass man sich angucken muss, wohin kann es eigentlich gehen und wohin ist es zunächst mal auch gegangen. Denn wenn man sich jetzt mal mit dem Blick auf die aktuellen Schätzungen und auch Ist-Zahlen anschaut, dass der Umsatz in Euro gerechnet im Jahr 25 bei 2,55 Milliarden lag, ist das eben gegenüber der Schätzung, die noch im September 25, als ich mal ein Update zu Shimano gemacht habe, ein Rückgang, der einigermaßen deutlich ist. Damals war es eine Schätzung von 2,7 Milliarden. Für 26 wurden 2,9 Milliarden erwartet. Diese Schätzung ist inzwischen zurückgegangen auf 2,6 Milliarden. Also hier ist es so, dass eben nochmal Anpassungen vorgenommen wurden, beziehungsweise vorgenommen werden mussten, die dazu führen, dass die Umsatzschätzung schwächer ist. Trotzdem ist es so, dass man in irgendeiner Form perspektivisch auch wieder davon ausgehen kann, dass diese 3 Milliarden Euro erreichbar sind. Und jetzt kommt genau der Punkt, weswegen mir diese Marge so wichtig war. Ein Wert von den aktuell 2,6, 2,7 Milliarden entspricht ungefähr einem Umsatz pro Aktie von 30 Euro. Die auch von Jonathan als realistisch angesehene Marge von 15% würde darauf bedeuten, ohne dass wir wieder Steigerungen haben beim Umsatz, dass der Gewinn pro Aktie auf 4,50 Euro steigen könnte. So, jetzt kommt genau der Punkt. Was haben wir denn hier? Wir haben ein bilanziell extrem sauber aufgestelltes Unternehmen mit einer Historie von KGVs nur selten unter 25. Selten unter 25. Und ich gebe ja dann nicht immer so viel auf diese Historien, kann mich aber auch nicht komplett von denen freimachen und sage hier auch, großartiges Unternehmen scheinbar zu haben. Was ist ein fairer Preis? Bei dem Unternehmen oberhalb von einem 20er KGV, ja, ist dann vielleicht etwas, wo man nochmal nachdenken muss, aber bei einem 20er KGV, insbesondere vor dem Hintergrund dieser großen Cash-Reserve von einem Drittel, ist ein 20er KGV doch wohl angemessen. Und das würde ein Kurs rechtfertigen von 90 Euro. Und in der Tat, wenn man dann sagt, ich will es preiswert haben, beispielsweise ein 17,5er KGV, also nochmal ein Stück weit darunter, dann landet man bei 79 Euro. Und wenn man sagt, ich will es wirklich billig haben, 15er KGV, dann landet man im End-60er Bereich, kann aber auch sagen 70. Nur, Jonathan hat schon gesagt, da kommt es eben auch ein bisschen darauf an, wie ihr selber diesen Aktienkurs seht. Ob ihr ihn rein in der 90-Euro-Variante, wo das Unternehmen im Moment notiert, seht, oder ob ihr das als 90-Euro-Variante mit eingeschlossenem 30-Euro-Guthaben, was für euch in irgendeiner Form eingesetzt wird, wofür man Aktien zurückkauft, wofür man Dividenden ausschüttet, beziehungsweise Dividenden, die aus dem Gewinn erwirtschaftet werden, aber Aktien zurückkauft, die nicht zwingend aus dem Gewinn erwirtschaftet werden, weil man einfach sagt, wir bauen das jetzt mal ab. Und da erscheint das Chance-Risikoprofil bei diesem Unternehmen einfach sehr gut zu sein. Auch das Kursniveau ist etwas, was sich jetzt erkennbar im 90er-Bereich einzupendeln scheint, sodass ich für mich zu der Entscheidung komme. Ich habe ja damals noch im Umfang von 1.000 Euro gekauft, dass ich jetzt sagen würde, wenn ich dieses Einstandsinvestment jetzt hochziehen würde auf das aktuelle Niveau, dann müsste ich nur noch bei einem ersten Nachkauf so 4.000 Euro investiert haben. So ganz so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Das würde ich ganz gerne erstmal auch dadurch bestätigt sehen, dass ich die Schätzungen, die jetzt wieder von einer aufwärtsgerichteten Umsatz- und dann auch Margenentwicklung ausgehen, denn bei diesen 15% Marge sind wir ja noch nicht, dass ich hier erstmal abwarte, aber zumindest eine normale Positionsgröße wieder dazu kaufe, damit die Position vergrößere und hier sage, dass ich hier dann eben für 2.000 Euro einen Nachkauf tätige, damit natürlich auch meinen Durchschnittskurs senken werde. Und damit das Ganze dann einigermaßen rund ist, stocke ich meinen Anteilsbestand von im Moment 6 Anteilen, die ich damals zu diesem hohen Kurs gekauft habe, auf insgesamt 30 auf, kaufe also 24 Aktien dazu. Das ist so ein Gegenwert von 2.227 Euro. Hier sage ich jetzt, die will ich jetzt haben, die würde ich jetzt gerne im Depot eingebaut haben, drücke vor dem Hintergrund jetzt auch auf den Kaufen-Button und gehe davon aus, dass wir hier eine sofortige Ausführung haben. Jetzt ist die Order dann eben am Laufen. Wir haben hier den Kauf, der ausgeführt wurde und sehen im nächsten Schritt dann eben auch diese erfolgte Einbuchung der Aktien in meinem Depot. Und wenn das dann erledigt ist, dann sind die Aktien da. 30 Aktien jetzt zu einem durchschnittlichen Kurs im Einstand bei 108 Euro. Ändert dummerweise auch nichts an der Tatsache, dass ich damit immer noch 14,5% im Minus bin. Aber so seht ihr mal, wenn man eine Anfangsposition hat, den Betrag dann verdoppelt und einen deutlich ermäßigten Kurs hat, dass sich das auch entsprechend auswirken kann. Und hier durch diese Chartansicht wird auch nochmal so ein bisschen verdeutlicht, warum ich hier von einer Bodenbildung auch im Kurs spreche. Denn bei diesen, in diesem 90er-Bereich, da notiert die Aktie schon eine ganze Weile, da könnt ihr sicherlich auch nochmal beim Limit versuchen zu optimieren. Aber da zeigt eben auch der Blick in die Vergangenheit, dass es manchmal so eine Geschichte ist, wie sie bei Sixt für mich hoffentlich noch funktionieren wird, aber wie sie mitunter eben auch etwas sein kann, wo man dann auch mal den Einstieg verpasst. Also aus meiner Sicht, wenn man da noch nicht investiert ist, würde ich da nicht besonders viel um den Preis optimieren. Wenn man von der Story, die Jonathan hier dargestellt hat, bei diesem Marktführer dann auch überzeugt wurde, dann spricht aus meiner Sicht auch nicht besonders viel dagegen, eine Position, die vorhanden ist, aufzustocken. Und wenn man davon einfach die Schnauze voll hat, wenn man sagt, ja, mag ja alles sein, aber ich will das nicht mehr, dann ist auf der anderen Seite, und das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ist gar nicht so gemeint, dann ist auch ein ganz guter Moment zu sagen, bei knapp 50% Kursverlust mal einen Verkauf durchzuführen, ist dann zumindest etwas, was das Verlustkonto etwas auffüllt und man dann bei anderen Gewinnen, die man vielleicht mal realisieren möchte, keine Steuern zu bezahlen hat. Ich habe die Position jetzt mehr als verdoppelt, insgesamt investiert jetzt 3.242 Euro. Und ja, was sagst du zu den Multiples, zu denen ich jetzt ja ein bisschen was gesagt habe, Jonathan? Der 20er, der 17,5er, der 15er ist wahrscheinlich, muss man auch nochmal betonen, besonders stark abhängig von dieser Liquiditätssichtweise, die dem Unternehmen ja innewohnt.
Genau, hier gibt es ja viele Herausforderungen bei der Bewertung. Die erste liegt ja schon darin, wie viel Gewinn traut man der Firma in einem durchschnittlichen Jahr zu. Ja, in den letzten 10 Jahren waren das im Schnitt 5,40 Euro pro Aktie. Ja, das heißt, wenn man jetzt mal sagt, die kommen einfach nur auf dieses Gewinnniveau der letzten 10 Jahre zurück, dann sind wir schon bei einem 18er KGV. Wenn man aber sagt, das hat sich irgendwie ein bisschen geändert, weil bei E-Bikes hat vielleicht auch Bosch einen höheren Marktanteil und so, wobei die Bremsen und Schaltung ja trotzdem noch von Shimano kommen können. Und einfach sagt 5 Euro etwas, die nachhaltige Ertragskraft, dann sind wir ja aktuell, wie gesagt, gar nicht so teuer. Aber das beruht natürlich immer auf dieser Hypothese, dass dann jetzt irgendwann in den nächsten Quartalen wieder der Aufschwung kommt in den Stückzahlen und auch in der Marge. Und dann ist das KGV halt mit einer geringen Aussagekraft versehen, weil ein, sagen wir mal, aktuell 18 oder 20er KGV Cash bereinigt, ist es halt dann nur ein 14er. Ja, und deswegen ist die Aktie gar nicht so teuer, wie sie im ersten Moment scheint. Und das Schöne bei Shimano ist, die haben sich quasi die Probleme einmal umgedreht. Früher war bei Shimano immer das Problem, die haben zwar eine Menge Geld verdient, davon aber ist kaum was bei den Aktionären angekommen. Jetzt haben wir die Kehrtwende, jetzt verdient die Firma aktuell weniger Geld als im Schnitt der letzten Jahre. Dafür schüttet sie aber Rücklagen aus. Also da muss man quasi das Ganze beobachten. Ich mache das gerne, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, Shimano ist jetzt keine meiner 10 größten Positionen oder so, sondern ich habe da mir einmal Stücke gekauft, weil ich das weiterhin faszinierend finde, die Firma, diese Bilanz, diese Philosophie, diese Weltmarktstellung und auch diese über den Zyklus hinweg sehr, sehr hohen Margen. Und ich habe einfach die Erfahrung gesammelt, wenn ich irgendwo drin bin, dann begleite ich das doch intensiver und genauer, wie wenn ich es nur irgendwo auf einer Watchlist habe. Und deswegen, bei mir ist es eine erste Position. Ich würde sie perspektivisch schon aufstocken, aber ich sehe halt immer gerne erst einmal, dass es dann auch operativ wirklich zurückkommt auf den Wachstumskurs, wobei sich das jetzt zuletzt ja auch schon stabilisiert hat. Und deswegen, ich finde auch, das ist ähnlich wie ein sechsten Zykliker, ja, aber er ist halt mit einer wahnsinnig guten Bilanz ausgestattet, Kapitalallokation ist jetzt gut und Bewertung ist halt eine Frage davon, wie schnell und wie viel Gewinne man der Firma wieder zutraut. Ich finde sie jetzt aktuell leicht zu günstig, aber auch nicht stark zu günstig, weil die Firma halt auch einfach erstmal liefern muss. So, aber ich fühle mich auch wohl mit meiner Position. Du hast noch so ein paar andere Kursmarken genannt, wenn wir Richtung 80 oder 70 kommen, dann würde ich dann schon aufstocken. Weil, wie gesagt, ich ziehe ja gedanklich diese 30 Euro Cash noch ab und dann zahlst du halt für Cash bereinigt super wenig für diese Marktstellung und für dieses Gewinnpotenzial. Wenn wir mal wieder einen Fahrradboom kriegen, keine Ahnung, wer da jetzt eine TikTok-Trend starten muss oder so, dann verdienen die in einem guten Jahr durchaus auch mal 8 Euro pro Aktie oder so. Wenn du dann 25er Multiple draufpackst, dann ist halt wieder richtig Potenzial vorhanden. Aber wann das geschieht und ob das geschieht, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich begleite Shimano trotz der bisher eher enttäuschenden Kursentwicklung sehr gerne, weil ich halt weiterhin diese Bilanz und die Reserven und alles sehe und persönlich einfach der Überzeugung bin, dass der Fahrradtrend noch nicht vorbei ist, sondern dass da einfach nur eine Pause eingelegt hat.
Ich habe jetzt bei diesen 92 im Moment aufgestockt. Ich verstehe dich richtig, dass für dich selber so ein Limit wäre, wo du dir vorstellen kannst, dann auch aufzustocken, wenn die anderen Umstände dann unverändert sind beziehungsweise in eine positive Richtung weisen. Ein Kursniveau von 75. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ich meine, wenn das Geschäft jetzt super stark anspringt, dann wird aber der Kurs wahrscheinlich auch schon hochgehen, dann würde ich natürlich auch den aktuellen nehmen, weil derzeit ist das ja noch eine These von uns, zu sagen, die Firma wird an die ganz lange und auch ganz erfolgreiche Historie wieder anknüpfen, oder eben, wenn das unverändert bleibt, nochmal 2-3 Quartale und das noch auf 75 geht, kann ich mir auch eine Aufstockung vorstellen. Aber der Hauptgrund ist bei mir gar nicht KGV-bedingt, sondern dass es bei mir halt auch immer stark darauf ankommt, wie viel jährliches Wertsteigerungspotenzial ich einer Firma zutraue. Also wie viel fließt über Dividenden und Rückkäufe an mich zurück im Verhältnis von der Marktkapitalisierung und wie stark traue ich der Firma zu, den Gewinn über den Zyklus hinweg steigern zu können. Und das rechne ich dann zusammen, das ist die operative Wertsteigerung. Und ich denke halt, wenn die Firma über den Zyklus hinweg mit 4 oder 5% wächst, dann brauche ich ja mindestens 5% Ausschüttungsrendite, um insgesamt auf 10% zu kommen. Und jetzt kaufen sie etwa 3,5% Aktien zurück aktuell pro Jahr. Dazu haben wir noch 2% Dividendenrendite. Dann sind wir so in der Region. Es ist jetzt aber auch noch nicht weit oberhalb der 10% jährlichen Wertsteigerungspotenzials. Na, und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, da jetzt so eine Riesenposition aufzubauen. Ja, aber wer solide Bilanzen liebt oder wer daran glaubt, dass der Fahrradtrend erst losgegangen oder erst gestartet hat und dass da wir bald auf den Wachstumspfad zurückkehren, der wird bestimmt noch eine Menge Freude haben mit diesem Titel.
Und dass das Thema Fahrräder weitergehen wird, das sieht man im Moment eigentlich in allen größeren Städten. Also gerade urban ist das ein absoluter Megatrend aus meiner Sicht, dass ob nun mit einer Elektromotorunterstützung oder ohne, dass Fahrräder in Städten gegenüber dem Auto auch bevorzugt werden, weil sie wesentlich weniger Platz beanspruchen. Und du hattest vorhin auch das Tankstellenbeispiel gebracht. Mit einem Fahrrad musst du halt extrem selten an die Tankstelle. Und wenn, dann wahrscheinlich allenfalls, um mal ein bisschen Öl für die Kette zu kaufen oder vielleicht auch mal den Reifendruck zu überprüfen. Aber ansonsten bleibt dir dieses, ja, ohnehin eher zweifelhafte Vergnügen an der Zapfsäule damit natürlich erspart.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden und Ausschüttungen, kurz RIPs. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier reinvestiert und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viele mehr. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Dass ich diese Sendung heute hier so tiefenentspannt machen kann, liegt nicht an den Außentemperaturen, denn die sind hier unten in Italien bei jenseits von 30 Grad zu der Zeit, wo wir aufnehmen. Aber direkt da über mir, da ist eine Daikin-Klimaanlage auf mich gerichtet und bläst hier jetzt automatisiert Luft in den Raum und sorgt dafür, dass der mit 23 Grad sehr, sehr angenehm temperiert ist. Und Daikin ist eine Aktie, die wir hier bei Echtgeld TV schon diverse Male hatten, sowohl mit Jonathan als auch mit Alexander Fischer. In beiden Situationen, einmal mit Jonathan und dann auch nochmal mit Alex, habe ich bei den Ausführungen zugehört, fand die auch überzeugend, dieser Wahnsinnswachstumsmarkt und auch den Vorteil, den man sich mit einer solchen Anlage von Daikin beispielsweise kaufen kann, die ja nicht nur kühl, sondern die auch dafür sorgt, dass, wenn es mal kälter wird, und das passiert in Italien und in anderen Teilen der Welt eben auch gelegentlich, dass diese Geräte auch in der Lage sind, den Raum auf eine Temperatur von unten nach oben zu heben, nicht nur von oben nach unten. So, von daher reden wir hier über dieses Produkt Klima oder auch Heizungsanlage, kombinierte Anlage. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, Jonathan, aber vor allen Dingen ein Unternehmen, was dadurch, dass es klimatische Veränderungen auf diesem Planeten gibt, zumindest sieht es die Mehrheit auch ganz faktisch so, die Nachfrage nach diesen Geräten ganz offensichtlich vor einem, ja, auch weiterhin vorhandenen Wachstum steht, wo Menschen auf die Idee kommen, sich vielleicht auch die Sommermonate damit angenehmer zu gestalten, eine Klimaanlage einbauen zu lassen oder selber einzubauen, wenn sie die handwerklichen Fähigkeiten mitbringen. Darum soll es jetzt gehen, bei dem, was wir mit Daikin besprechen. Wir reden dann auch über die Kurse, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Vor allen Dingen aber auch darüber, welche Kurse für die Zukunft zu erwarten sind. Aber vielleicht fängst du einfach mal an mit deinem Update zu Daikin Industries und dem, was da so alles zu erwarten ist.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du bist in der wohltemperierten Räumlichkeit und es hat einen Grund, warum ich ein schwarzes T-Shirt anhabe, denn ich bin in einer Dachgeschosswohnung und das ist einer der wenigen Tricks. Mein Raum verwandelt sich langsam aber sicher zu einem Freibad, deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben bei der Aufnahme. Aber der Punkt ist, wir hatten jetzt die erste große Hitzewelle in Deutschland und wenn du dann durch Twitter oder X durchgehst, das ist ja jedes Jahr, da kannst du quasi wirklich Copy and Paste machen, was sich da wieder die Leute äußern. Natürlich auch sehr emotional aufgeladen. Irgendwie ist es in der deutschen Seele drin, Klimaanlagen schlecht zu finden. Na, da kommen dann so Dinge wie Energiefresser oder beschleunigt den Klimawandel noch weiter oder heizt angeblich die Räume innen sogar auf. Gut, das mögen einige so sehen und ich denke, im Privathaushalt ist es ja jedem seine persönliche Entscheidung. Was ich aber schon sehr, sehr schade finde, ist, wenn Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc. nicht mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Weil gerade in Krankenhäusern oder anderen Orten, wenn es dann wirklich über mehrere Tage hinweg richtig heiß ist, in der Nacht nicht mehr abkühlt, das ist nicht so gut, weder für das Personal noch für die Patienten. Und da sollte man schon schauen, dass man in einem Industrieland da auch einen gewissen Standard schafft. Weil das mal so eine Hitzewelle 2-3 Grad wärmer ausfällt als in der Vergangenheit oder ein bisschen länger anhält, das kann halt schon passieren wegen dem Klimawandel, der bisher stattgefunden hat. Und das wird in Zukunft möglicherweise noch häufiger geschehen. Und aber mal losgelöst von Deutschland ist es halt eine Firma, die ich im Gegensatz zu Shimano wirklich als sehr, sehr Wohlfühlposition bei einem Hold-Titel sehe, weil der viel mehr Wachstumspotenzial hat. Also die Firma ist deutlich wachstumsstärker. Sie hat gemeinsam, dass sie auch der Weltmarktführer ist, Nummer 1 Player, wenn man es am Umsatz misst, wenn es um die Stückzahlen geht, ist, glaube ich, Midea mittlerweile vorne aus China. Aber Daikin ist halt sehr, sehr stark in der Premium-Nische, hohe Preise, Top-Qualität, hohe Effizienz, Langlebigkeit, made in Japan eben und auch im B2B-Bereich stark vertreten. Wenn es also nicht nur darum geht, wer fährt zum Baumarkt und holt sich was für ein Ding nach Hause, sondern da geht es dann eben auch um irgendwelche Supermärkte und da gibt es ja dann gekühlte Bereiche und solche Dinge oder auch in Produktionsprozessen. Überall muss ja die Temperatur eingestellt werden. Und da hast du natürlich nicht mehr dieses Massengeschäft, sondern kommst wirklich auf Know-how an, auch auf Service. Damit machen sie 30% vom Umsatz, Service und also Reparatur, Wartung, Ersatzteile, Austauschgeschäft. Und das ist wiederkehrend. Und das neue Geschäft hängt halt ein wenig an der Baukonjunktur, die ist ja in den USA und in Europa aktuell ein bisschen gedämpft, aber trotzdem entwickelt sich die Firma gut. Und vor allen Dingen mittel- und langfristig ist es eine der wachstumsstärksten Blue-Chip-Titel, die ich so kenne, weil das ist jetzt eine offizielle Prognose von, ich glaube, der Internationalen Energieagentur, die Zahl der weltweit installierten Klimaanlagen, ich versuche hier nicht so viele Zahlen zu bringen, wird von 2 auf 6 Milliarden gehen bis 2050. Und das liegt eben einerseits am Klimawandel, aber andererseits ja noch stärker daran, dass ja jährlich so 70 bis 100 Millionen Menschen in die Mittelschicht aufsteigen. Also dann neben der Miete und dem Essen und der Basiskrankenversorgung jeden Tag ein paar Dollar übrig haben. Und dann ist halt in den warmen Ländern eine der ersten Wünsche und Träume, die man sich erfüllt, eben eine Klimaanlage anzuschaffen. Und deswegen, da werden die Stückzahlen massiv nach oben gehen. Daikin ist beispielsweise auch in Indien schon zum Marktführer aufgestiegen, verkauft da schon über 1 Million Einheiten pro Jahr, möchte das jetzt, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren Richtung 3-4 Millionen Einheiten pro Jahr erhöhen. Sie sind in allen Emerging Markets top präsentiert, aber auch in den USA, auch in Europa, auch in Japan. Das ist also wirklich ein globaler Player. Und man mag es kaum glauben, aber auch Datencenter müssen gekühlt werden. Und früher, da war das halt so, dass du einfach die Raumluft kühlen konntest, also relativ standardisierte Kühlungslösung. Und mittlerweile sind die Chips aber so leistungsfähig und damit so wärmeabgebend geworden, dass man jetzt halt so teilweise schon Serverschränke individuell kühlen muss oder sogar die Chips auf einem gekühlten Material, das dann von einer flüssig kühlenden Flüssigkeit durchströmt wird, darauf installieren muss. Und das ist dann natürlich ein Thema, wo die Klimatisierung dieser Rechenzentren, da kommt es dann auch wieder auf Kompetenz an. Daikin sieht sich auch dort als Technologieführer und möchte da in den nächsten Jahren also sehr, sehr stark wachsen. Das hat auch kürzlich zu diesem, Kursschub beigetragen, ausgehend vom 100-Euro-Bereich. Und das sind einfach mittel- und langfristig so viele Wachstumstreiber, dass ich mich hier sehr wohlfühle mit meiner Position und eigentlich immer nur überlege, wann ist ein guter Punkt, um mal aufzustocken.
Ja, dann lass uns doch ruhig mal darüber sprechen. Wann ist eigentlich ein guter Punkt aufzustocken? Es gibt ja so einen neuen 5-Jahres-Plan, Fusion 30, den das Unternehmen verabschiedet hat, wo es um so ein paar Kernziele geht, also wo es darum geht, Margen zu steigern, wo es auch das erste Aktienrückkaufprogramm gibt, wo eben auch die Investorenanforderungen nach mehr Rendite umgesetzt werden sollen. Also das ist ja auch immer ganz interessant, was da in Japan insgesamt gerade so passiert, wie man sich erweiterten Kapitalmarktinteressen anfängt, entweder zu beugen oder Eigeninitiativ dorthin zu bewegen. Aber was könnten denn Dinge sein, wo man dann für sich sagt, da steige ich ein, da können sich Sachen hin entwickeln und zu welchem Preis bist du dann auch bereit, bei diesem Unternehmen einzusteigen?
Ja, ich hatte ja anfangs diesen Vergleich gemacht mit, dass das japanische Unternehmen von der Philosophie so ein extrem gut vorbereiteter Wanderer mit ganz vielen Reserven und Sachen in seinem Rucksack war, der natürlich dann diesen Wanderer auch langsam gemacht hat und übertragen auf die Aktie oder auf die Firma ist also der Kurs kaum gestiegen, weil sich da halt irrsinnige Eigenkapitalbeträge angesammelt haben und dadurch die Eigenkapitalrendite runter ist, man als Aktionär wenig Ausschüttungsrenditen hatte und das hat natürlich diese Wertsteigerung ausgebremst, aber auch bei Daikin das Ganze große Umdenken. Ja, also haben jetzt gesagt, sie werden auf einen Schlag 5% der Aktien zurückkaufen. Da sind sie dabei. Sie werden darüber hinaus in den nächsten 5 Jahren nochmal 5% der Aktien zurückkaufen. Sie werden die Dividende jetzt jedes Jahr und stärker steigern und nicht mehr nur stabil halten. Und da wird also jetzt zunehmend mehr Geld rausgekehrt. Und auch hier ist die Sache einfach die, ich schaue kurz einmal auf meine Notiz, wir haben über 50% Eigenkapitalquote, wir haben eigentlich eine schuldenfreie Firma. Die können sich das halt leisten, ja, weil sie sich das zusammengespart haben. Und das ist halt diese enorme Substanz, das ist der große Unterschied zu vielen US-Titeln. Und deswegen auch da Haken dran. Und das ist mir halt so aufgefallen, dass also wirklich da versucht wird, jetzt auch die Kapitalbindung zu reduzieren. Die hinterfragen jetzt, das ist ja eigentlich alles selbstverständlich, aber für Japaner ist es neu, die hinterfragen, wie viel Vorrat muss wirklich vorhanden sein? Kann ich nicht doch die Logistik und den Warenbestand und das Ersatzteillager optimieren, dass da weniger Kapital gebunden ist? Kann ich, wenn ich Rechnung schreibe, die mit einem kürzeren Zahlungsziel versehe, kann ich bei meinen Zulieferern die also etwas später bezahlen? Und dadurch wird halt überall in allen Enden und Ecken wird halt Kapital freigesetzt, ja, und das führt zu den hohen Cashflows und das wird dann über höhere Ausschüttungen und Aktienrückkäufe an uns Aktionäre zurückgegeben und das setzt halt schon Wertsteigerungspotenzial frei. Ja, das ist, wie ich da drauf blicke. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, operativ nicht vergleichbar mit Shimano, weil die Firma insgesamt halt sehr, sehr ausbalanciert ist, ja auch B2B, B2C, Ersatzteil und Wartung, was wiederkehrend ist und dann über alle globalen Regionen hinweg, aber die bekommen natürlich auch zu spüren, dass eben die neuen Bauten, gerade wenn es um Wohnimmobilien geht, dass die halt in Amerika und Europa wegen den gestiegenen Baukosten und höheren Zinsen auf einem niedrigen Niveau sind und deswegen werden halt bei den Neubauten dann auch entsprechend weniger Klimaanlagen erstmals eingebaut. Aber die Firma ist jetzt nicht weit unter den vergangenen Rekordständen, die halt eigentlich jedes Jahr von neuem Rekord zu neuem Rekord, zumindest beim Umsatz, Gewinnmarge ist etwas zurückgekommen, aber auch da leiten sie ganz, ganz viele Maßnahmen ein, um eben die Profitabilität nach oben zu bekommen und deswegen, ich bin hier investiert und ich fühle mich wohl mit der Firma. Stark ist sie jetzt bisher aber noch nicht nach vorne marschiert vom Kurs her. Und das ist halt auch so eine Eigenheit bei japanischen Firmen, dass da der Kurs sich ja stärker ausschlägt wie die fundamentale Entwicklung. Na, das sieht man ja, weiß nicht, bei der Coca-Cola oder so, dass das immer im Einklang und in Japan kann das mal passieren, dass ein Kurs mal 5 Jahre seitwärts läuft und dann macht er mal 50% oder 100% innerhalb kurzer Zeit und dann läuft er wieder seitwärts und das daran muss man sich halt einfach gewöhnen. Wenn man sich direkt an japanischen Unternehmen beteiligt, dann muss man da sich in der Lage sein zu trennen zwischen der operativen Entwicklung und der Kursentwicklung und Daikin ist halt eben wegen diesem leichten zyklischen Charakter eben eine Firma, die mal immer wieder konsolidiert, aber dann auch mal wieder eine Phase hat, wo es einen wahnsinnigen Schub gibt über ein paar Jahre hinweg. Und ich sehe das aber so als so eine Firma, die ich begleiten möchte über die nächsten Jahre und auch Jahrzehnte. Und die Dividenden gehen hoch. Und ich finde die jetzt auch nicht teuer. Ich finde es aber aktuell ehrlicherweise auch kein Megaschnäppchen. Na, als die noch bei 100 war, wäre das anders gewesen. Na, aber jetzt habe ich sie eben kürzlich wieder angeschaut und habe gedacht, da in etwa sehe ich auch den fairen Wert. Also ich sage mal bei einem 20er KGV, wenn man ein Jahr nach vorne blickt, weil ich denke, dass sie etwa 6,50 Euro Gewinn je Aktie erwirtschaftet, steht bei 30 Euro und da würde ich sagen, das ist auch ein faires Multiple.
Also du sagst 6,50 Euro als nächster Gewinn mit einem 20er Multiple 130 Euro. Da liegt sie mit den 137 im Moment ein bisschen drüber. Wenn ich hier so raufgucke und mir auch da in dem Sheet einfach mal angucke, wie in der Vergangenheit auch Multiples waren, dann war es ganz, ganz oft so, dass so im 20er-Bereich auch was zu finden war, oft auch drüber, aber so der 20er-Bereich scheint in der Tat dieses Niveau zu sein. Wonderful company at a fair price. Also das 20er KGV können wir eigentlich so mental mal einloggen an der Stelle. Wenn wir jetzt hier hingucken, wie sieht es dann eigentlich aus, dann ist wahrscheinlich am ersten dieser 27er Gewinn, das ist dann also der im März 27 vermeldet wird, als relevant anzusehen. Da sind hier in dieser Schätzung noch leider nicht die 6,50, die Jonathan gerade gesagt hat, sondern noch 5,50 Euro. Ich habe selber in der Tat auch mit 6 Euro gerechnet. Da sind ja auch noch Aktienrückkäufe dabei. Da ist möglicherweise auch das andere an Spielraum mit dabei, sodass ich bei mir bei einem 26er KGV bezogen auf die 6 Euro auf ein faires Kursniveau komme, wo ich sage, da würde ich mich auch wohlfühlen, wenn ich meine erste Position da kaufe. nämlich dann 120 Euro zu sagen. Wenn ich aber dann auch sage, ich möchte eine zweite oder vielleicht auch eine dritte Position mit dazu nehmen, dann gehe ich auch gerne mal ein bisschen niedriger ran. Dann bin ich bei einem 17,5er KGV eben bei 105 Euro. Oder, und da sollte man aber wirklich zugreifen, wenn man daran glaubt, dass diese Geräte, die ihr zwar nicht seht, aber ich zeige trotzdem nochmal rauf, dass man die in der Zukunft in der Tat, Jonathan, die hat die Vergrößerung der Mittelschicht angesprochen, dass genau so Leute sagen nach dem Motto, wenn ich abends nach Hause komme, nach welcher beruflichen Schicht auch immer, und ich das Wohlbefinden in meiner Wohnung dadurch steigern kann, dass ich die Temperaturen einfach mal auf 23, 24 Grad runterreguliere, dann ist das ein Unternehmen, was möglicherweise eine Bereicherung im Depot für euch darstellt. Und bei einem 15er KGV wäre das dann ein Kursniveau von 90 Euro. Ob die Aktie ausgehend davon, wo sie jetzt steht, nämlich die 137,20, nochmal hingeht, wissen wir natürlich dummerweise nicht. In den letzten 12 Monaten sah es dann ganz gut aus. Die Aktie hat insgesamt 28% zugelegt. Meine beiden Käufer haben jeweils so im Bereich von 105, 110, 112, 50 und so weiter stattgefunden. Im Durchschnitt eben bei 109,63 Euro. Das ist in der Nachhineinbetrachtung in der Tat etwas, wo man sich sehr wohlfühlen kann, aber wo man sich mit Blick auf die Zukunft auch weiterhin wohlfühlt, auch wenn der Kurs jetzt vielleicht tick einfach dem vorweggelaufen ist. Lasst uns gerne dazu wissen, wie ihr eine Daikin seht, wie ihr eine Shimano seht und natürlich auch total gerne, wie ihr eine SIX seht. Jonathan, haben wir in diesem Teil 1 noch etwas zu ergänzen?
Ich habe noch eine Sache zu ergänzen. Ihr seht es mir wahrscheinlich mittlerweile auch an, auf der Stirn etc. Ich selbst habe keine Klimaanlage, so, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich trotzdem schlafen kann. Genau, da ist A, noch Wachstumspotenzial vorhanden, aber B, habe ich das auch deshalb gesagt, mir ist nur wichtig, dass ich das schon, diese deutsche Blase müssen die Privatanleger verlassen, weil wir haben über das Jahr hinweg eine Durchschnittstemperatur von etwa 10 Grad. In der Bundesrepublik, okay? In Indien, in weiten Teilen des Landes, um eine andere Nation zu nennen, sind es über 25 Grad. Da hast du im Sommer mehrere Monate hinweg mit über 40 Grad Tagestemperaturen, in den hohen 30ern Nachttemperatur. Und dann ist es eben nicht mehr irgendwie die Luxusinvestition und der Energiefresser, sondern dann trägt es dazu bei, dass du überhaupt gut schlafen kannst, dass du auf der Arbeit konzentriert sein kannst. Ja, und zusätzlich wird da ja oftmals auch noch die Luft gereinigt. Es ist wirklich wichtig, da eben für eine Klimatisierung zu sorgen. Und da darf man als Deutscher da nicht so herabblickend auf irgendwelche andere Länder schauen und meinen, man wäre viel besser, wenn man keine Klimaanlage hat. Wie gesagt, ich habe selbst ja auch keine, aber das wollte ich nochmal gesagt haben, man muss als Investor immer eine globale Brille aufmachen und man muss aufs globale Potenzial sehen. Und dafür muss man dann halt manchmal den deutschen Blick verlassen. So. Und aber ob jetzt jeder von euch eine Klimaanlage hat oder nicht hat, ist mir egal. Die Aktie, die finde ich aber trotzdem toll, einfach weil man solche Weltmarktführer eben nicht in Deutschland findet als Beispiel, wobei natürlich Bosch auch da wiederum tätig ist mit verschiedenen Wärmepumpen und so weiter, aber eben Daikin der Weltmarktführer, und deswegen habe ich die gerne auf der Watchlist und auch im Depot. Und ich bin gespannt, wie viel Freude und Dividenden und so weiter wir mit diesem Titel in den nächsten Jahren noch haben werden, gemeinsam.
Und in dieser Hitzephase war ich in Berlin auch sehr froh, dass das Büro, in dem ich arbeite, auch klimatisiert war und ich dann die Temperatur auf ein sehr, sehr angenehmes Maß herunterdrücken konnte und dann gerne vor 8 Uhr im Büro war und gerne bis nach 8 Uhr dann auch da geblieben bin, damit ich diese 12 Stunden in angenehmer Temperatur verbringen konnte. Denn in der Tat ist es so, dass bei so hohen Temperaturen man ja quasi überhaupt nicht mehr, also ich zumindest nicht, fähig ist, in irgendeiner Form was zu machen. Und von daher war das Hitzewochenende für mich dann eben auch ein sehr willkommener Anlass, ins Büro zu gehen, ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen Filmchen nebenbei zu gucken. Und von daher, das soll es jetzt für diesen ersten Teil gewesen sein. Danke, Jonathan. Und euch, wie immer, auch vielen Dank. Bleibt gesund, auch in diesen Hitzemonaten. Überlegt euch, wo ihr investiert bleiben wollt, wo ihr neu investieren möchtet. 3 Ideen mit 3 realen Investments waren heute mit dabei und in der nächsten Folge werden auch 2 Updates kommen und eine komplett neue japanische Aktie, die wir hier bei Echtgeld TV noch nie hatten. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal.